Wir hören jetzt auf die Predigt. Ich möchte nur noch kurz dafür beten. Wir können sitzen bleiben. Danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist. Und ich möchte dir besonders auch bitten, dass du Matze gebrauchen willst. Ich möchte dich darum bitten, dass du jeden von uns mit deinem guten Wort erreichst, da, wo es gerade nötig ist in unserem Leben. Gib uns offene Herzen und offene Ohren und ihm Vollmacht. Amen.
Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Ich konnte ja nicht jeden persönlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und ich bin gebeten worden, noch ein paar Takte zu sagen. Ich muss mein Handy mir eben hinlegen, sonst wird meine Predigt nämlich zu lang. Ich habe sonst keine Uhr hier gefunden. Ja, auch die sehe ich nicht mit meinen Augen. Ja, auch schön, dass keiner Angst vor dem Coronavirus hat, ist ja schon schön auf den Punkt gebracht worden, nicht? Wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen unseren gesunden Menschenverstand benutzen, wir dürfen uns die Hände desinfizieren, wir dürfen uns auch etwas weniger begrüßen, das ist alles in Ordnung. Aber diese Panikmache, die wir heute hören, die sollte uns Christen eigentlich nicht befallen, nicht? Wir haben ein ganz anderes Ziel. Ich bin gebeten worden, kurz zu sagen, wer ich bin. Ein paar Takte hat Roland ja auch schon gesagt. Ich bin Angler. Und dann habe ich irgendwann angefangen, darüber zu schreiben. Ich habe 30 Jahre lang als Drucker gearbeitet. Und das fanden plötzlich Hunderttausende von Menschen toll. Und ich habe mich irgendwann gefragt als Christ, wenn du so viele Menschen erreichst, dann muss doch Gott damit ein Ziel verfolgen. Und wenn man dann diese schönen Geschichten liest von Petrus, der vom Fischer zum Menschenfischer wurde, dann wird einem schnell klar, was man zu tun hat, nicht? Wenn du viele Menschen erreichst, dann nutze das, hat mir ein alter Bruder gesagt. Und so habe ich es dann getan. Und der Weg mit Gott, der ist nicht immer ohne holprige Wege. Es ist nicht immer glatt. Es ist nicht immer einfach. Selbst der Einstieg, dass ich Vollzeit als Journalist gearbeitet habe, war nicht ganz so einfach. Ich bin einmal in der Redaktion gewesen, das ist gar nicht so weit von hier in Koblenz die Ecke, und habe dann eine Woche lang ein Praktikum gemacht und ich dachte, jetzt fange ich hier an, wunderschön, jetzt kann ich endlich meinen Druckerjob aufgeben und als Angelsportjournalist arbeiten. Aber von Gott kam ein klares Veto. Nein, jetzt nicht. Und dann denken wir, warum? Aber einige Jahre später gab es die gleiche Situation wieder. Ich hätte umziehen müssen nach Koblenz, Zinghofen genau zu sein, bei Nassau. Und einige Jahre später gab es die gleiche Situation wieder. Und plötzlich spürst du, Gott sagt ja, jetzt. Dein Gedanke ist richtig, aber ich bestimme den Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig, dass Christen das verstehen, nicht? Die Gedanken Gottes, die erschließen sich uns nicht immer. Und manchmal sind wir ungeduldig. Herr, gib mir Geduld, und zwar möglichst schnell. Nein. Wir müssen oftmals durchhalten, wenn wir etwas für den Herrn tun wollen. Und wir wollen uns heute ein wenig beschäftigen mit diesem Herrn, der Worte gesagt hat, die kein anderer Mensch gesagt hat. Und wir haben aus Johannes 6 schon einen Vers gelesen, der ihn als das Brot auszeichnet, dass er das Brot ist, der uns sättigen will. Und er gibt uns auch lebendiges Wasser, dass wir nie mehr Durst haben. Ich möchte aber noch einen Takt sagen zu diesem Gegenwind, wenn ihr heute zuhört. Und wenn ihr bereit seid, für den Herrn ein Zeugnis zu sein, und wir haben gerade bei den Geburtstagsgrüßen diesen einen Vers gehört, seid jederzeit bereit zur Verantwortung. Wenn man euch zur Rechenschaft zieht, was glaubt ihr, wer seid ihr, was tut ihr? Seid bereit, euch zu verantworten, sagt Petrus. Und wenn ihr das tut, dann müsst ihr mit einem rechnen, mit Gegenwind. Wenn kein Gegenwind kommt, dann gehört man mehr und mehr zu den Kuschelchristen unserer Zeit. Das, was die Bibel Laodicea nennt. Die Gemeinde der Lauheit, wo alles gut geheißen wird. Wisst ihr, was Laodicea auf Deutsch heißt? Wörtlich übersetzt, Roger Libby hat das mal so gesagt. Das heißt, die Volksgerechte. Das heißt, sie erklärt das zur Gerechtigkeit, was das Volk gerade gerecht empfindet. Jede sexuelle Freizügigkeit und Entgleisung wird als gut bezeichnet. Das ist Laodicea. Und damit wir da nicht reinrutschen, müssen wir Gottes Wort zum Maßstab machen, so wie es der Herr auch getan hat. Und dann bekommen wir Gegenwind. Kleines Beispiel für diesen Gegenwind. Wir hatten ja in den letzten Tagen auch viel Sturm, nicht? Bei uns im Norden war es heftig teilweise. Wenn ich auf Taufen meine kurze Predigt halten soll, wisst ihr, worüber ich da gern spreche? Über den Moment, wo die Israeliten durch das Meer gezogen sind. Das ist ein Bild der Taufe, nicht? Sie zogen hinein in das Meer und wieder hinaus. Und wer die Bibel da ganz genau liest, der wird feststellen, da steht, dass Gott die Wasser auseinandertrieb durch einen starken Ostwind, der die ganze Nacht wehte. Und wenn man jetzt einen Blick auf die Karte wirft, dann stellt man fest, wenn man von Ägypten Richtung Israel ziehen will, durch das Rote Meer, wahrscheinlich war das nur so ein Arm des Roten Meeres, dann musst du gegen den Wind. Das heißt, Gott macht den Weg frei. Aber er macht es meistens mit Gegenwind. Das verrückt nicht. Das macht er, damit wir uns unserer Abhängigkeit ihm gegenüber immer bewusst sind. Und wenn wir uns die Predigt von unserem Herrn Jesus Christus ansehen, und wir werden jetzt einen kurzen Abschnitt noch lesen aus Johannes 7, dann werden wir feststellen, ein Indikator seiner Predigt war, dass die Volksmengen sich gespaltet haben. Er war gar nicht der Jesus, von dem heute oft erzählt wird. Der liebe Jesus. Der Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der ist ja vielen sicherlich auch bekannt von euch mit diesem weltberühmten Buch Jesus, unser Schicksal, der in den 50er und 60er Jahren im Ruhrpott viel gedient hat. Da kam mal ein Mann an die Kanzel und sagte, Herr Pastor, warum reden Sie immer von der Hölle? Erzählen Sie uns doch lieber von dem lieben Jesus. Da hat er geantwortet, es gibt keinen in der Bibel, der so viel über die Hölle gepredigt hat wie Jesus. Und das stimmt. Und das sind ernste Worte. Und darüber müssen wir uns klar sein, wer diesem Mann nachfolgt, der Worte gesprochen hat, die nie ein Mensch gesprochen hat, der wird Gegenwind erfahren. Ich lese einen Vers aus dem Johannesevangelium Kapitel 7 in Vers 31. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln. Und die hohen Priester und die Pharisäer sandten Diener, damit sie ihn griffen. Da sprach Jesus, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Einige nun von der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere sagten, der Christus kommt noch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus dem Geschlecht Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Die Diener nun kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und sie gingen jeder in sein Haus. Bis dahin das Wort Gottes. Ich warne immer davor, Gottes Wort zu nehmen und aus dem Zusammenhang zu reißen. Das wird heute gerne gemacht. Von Kritikern und auch von Christen. Die Predigt unseres Herrn, die war kontrovers. Und das, was wir gerade gehört haben, was Roland schon gelesen hat über das Brot, das passte den Menschen überhaupt nicht. Wie? Du bist das Brot vom Himmel. Was behauptest du da von dir selbst? Du? Das entsprang dem Neid der Pharisäer. Und sie wiegelten auch die Volksmengen auf. Und einige Verse vor dieser Begebenheit, die wir jetzt gelesen haben, da war diese Rede von Christus so hart, dass seine eigenen Jünger sagten, nee, das höre ich mir nicht länger an. Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Johannes 6. Und man kann sich das gut merken, an der Zahl des Menschen, 666, Johannes 6, Vers 66, von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Seht ihr, das ist das typische Verhalten des Menschen. Wenn es unbequem wird, dann ziehen sie sich schnell zurück. Das sollte für uns Christen nicht so sein. Aber wenn man mal in Gottes Wort guckt, da wird man feststellen, dass vielen Männern Gottes es ähnlich ging. Dass sie Schwierigkeiten hatten mit dem Reden und dem Handeln Gottes. Und wisst ihr, das ermutigt mich immer wieder so unglaublich, dass ich merke, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, Herr, ich verstehe deine Wege nicht. Elia setzt sich unter seinen Ginsterstrauch und sagt, ich bin alleine übrig geblieben, Herr. Ich alleine. Jesaja sagt, wer hat denn schon geglaubt, als ich gepredigt habe? Jesaja 53, wer hat unserer Verkündigung denn schon geglaubt? Jeremia sagt, sie spotten über mich und ich bin noch viel zu jung. Habakuk schreit, er schreit, Gewalttat und du hörst nicht, Herr. Auch auf Noah wurde nicht gehört. Er wird Prediger der Gerechtigkeit genannt, aber in der Arche waren am Schluss trotzdem nur 8 Leute. Keiner hatte gehört. Das ist hartes Brot, nicht? Wenn man Gottes Wort predigt und man weiß, es passiert gar nichts. Dabei wollen wir doch die Leute in die Arche haben, nicht? Die Arche. Übrigens ein wunderbares Bild für den Herrn Jesus Christus, nicht? Von außen und von innen mit Harz verpicht. Das sollte er von außen und innen tun. Und Harz, das verbrannte man auch als Myrrhe, als Weihrauch, damit es gut roch, zum Wohlgeruch Gottes. Das ist ein Bild für diesen Wandel von Christus, der im Inneren davon voll war. Dein Gesetz ist im Innern meines Herzens und der nach außen hin auch das ausstrahlte, was Gott ausmacht. Ein Bild der Arche, dazu in 3 Stockwerken, nicht? Die Noah anlegen sollte. Ein Bild der Dreieinheit Gottes. Und darin sind wir sicher. Wir wollen die Menschen in dieser Arche haben, aber sie hören nicht. Und Gottes Wort sagt in der Offenbarung, dass tatsächlich die Menschen noch furchtbare Plagen erdulden werden, viel schlimmer als der Coronavirus, und sie werden trotzdem nicht Buße tun. Nun ist aber die Frage, warum predigen wir dann noch, wenn sie eh nicht hören? Nun, weil es unsere Aufgabe ist, weil wir ein Licht sein sollen, weil wir den Menschen zeigen sollen, wir glauben an einen Menschen, der Worte gesprochen hat, die nie ein anderer Mensch gesprochen hat. Ja, aber es gibt doch auch viele andere Möglichkeiten, zu Gott zu kommen, oder? Ja, das wird uns doch gepredigt von den Menschen. Wie kannst du behaupten, dass man durch Buddha nicht zu Gott kommt? Seid jederzeit zur Verantwortung anderen gegenüber und begründe es mit Gottes Wort. Was hat Buddha denn gesagt? Er hat die edlen Wahrheiten gelehrt. Was führt zur Beendigung von Leiden? Rechte Ansicht, rechte Entschlossenheit, rechte Sprache, rechte Handlung, rechter Lebensunterhalt, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Schön gehalten, schön allgemein gehalten. Und was recht ist, sagt Buddha nicht. Er beruft sich quasi auf das Gewissen, aber das Gewissen können wir auch abtöten. Was wir Menschen brauchen, ist ein Maßstab. Und der fehlt im Buddhismus völlig. Und du kannst jede Religion der Erde überprüfen, sage ich immer. Wenn mir Leute sagen, können nicht auch andere Religionen zu Gott führen, dann sage ich, prüf diese Religionen. Und sie sind alle dasselbe. Sie sind das Bestreben des Menschen, Gott näher zu kommen. Aber mein Gott, der lehrt, dies Buch ist das Bestreben Gottes, dem Menschen näher zu kommen. Er will uns sich näher bringen. Und er sagt, du kannst es nicht. Du kannst tun, was du willst, du hast keine Chance. Und das war es, was Jesus predigte hier, nicht? Er predigte, ich bin der einzige Weg. Aber das passte den Menschen damals schon nicht. Und dann spaltet sich die Menge. Wenn man so unterwegs ist für den Herrn, dann sind die Füße ein ganz besonderes Hilfsmittel. Heute müssen wir nicht mehr so viel laufen, sondern müssen das meist nur zum Gastgeben benutzen, nicht? Aber die Füße sind ein unehrbarer Teil des Leibes, sagt Paulus. Der scheint uns unehrbar zu sein. Und doch sagt Gott, dieser unehrbare Teil, der eigentlich gewaschen werden musste, wenn man reinkam, bei der Fußwaschung sieht man das sehr schön, nicht? Der ist lieblich, wenn du für mich unterwegs bist damit. Liebliche Füße. Römer 10, Vers 14, ein Zitat aus dem Alten Testament, nicht? Aus dem Propheten Jesaja. Liebliche Füße. Und seht ihr, das wünscht sich Gott von uns. Und es geht darüber hinaus. Wir sollen es ausrufen auf den Dächern. Es erzählen. Von dem Mann, dem Jesus den Dämon austrieb, der so furchtbar besessen war in der Geschichte mit den Schweinen, der plötzlich da ganz vernünftig zu seinen Füßen sitzt. Da sagt der Herr, geh hin und bezeuge, was Gott an dir getan hat. Er sagt, ich möchte gerne bei dir sein, ich will mit dir kommen. Aber der Herr sagt, nein, mach deinen Job. Geh hin in deine Familie und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und das Schöne ist, man muss die Bibel wieder ganz genau lesen. Geh hin und erzähle, was Gott an dir getan hat. Und dann geht er hin und erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Damit hatte er Jesus als Gott anerkannt. Und das ist das, was wir auch tun müssen, nicht? Aber jetzt kommt dieses große Problem. Wir müssen uns darüber klar sein, dass eine Predigt, dass ein Zeugnis, dass ein Bekenntnis in der Öffentlichkeit zu Spaltung führen wird. Es wird dazu führen, dass die Menschen sich in zwei Gruppen spalten. Und wir haben diese Aufgabe, das zu tun. Diese Volksmenge, die zerfiel gleich in drei gespaltete Teile. Die einen sagten, dieser ist der Prophet. Das ist auch heute beliebt, nicht? Ja, gut, Prophet darf Jesus gerne sein. Aber einziger Weg? Besonders wenn man mit Moslems spricht. Im Islam, da hat Jesus als Isa einen durchaus hohen Stellenwert. Und das beeindruckt manche Christen. Er ist Heiler und er ist Prophet. Er kommt sogar bei vielen Moslems direkt nach Mohammed. Aber das Nach ist schon das erste Problem. Und wenn du dann sagst, Jesus ist Gott und Jesus ist der einzige Weg, dann merkst du wieder, wo sich die Menge spaltet. Dann musst du irgendwann sagen, dein Isa ist nicht mein Jesus. Der Jesus, den ich predige, hat Worte gesprochen, die nie jemand gepredigt hat. Wisst ihr, was ich immer schön finde? Wenn Dinge in der Bibel, die eigentlich als Angriff gedacht waren, als Segen umgedeutet werden. Als die Magd den Petrus an dem Kohlenfeuer erkennt und sagt, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth, da haben viele Christen beschlossen, das nehme ich als Inschrift meines Grabsteins. Ich nehme das als Bekenntnis. Dieser war mit Jesus von Nazareth, steht auf dem Grabstein unseres alten Bundespräsidenten Rau übrigens drauf. Dieser war mit Jesus, dem Nazaräer. Schön, nicht? Und hier werden Diener ausgesandt, die sollten ihn festnehmen. Nehmt den fest, wir wollen den endlich los sein, diesen Jesus. Und dann kommen sie da in diese Volksmenge und hören die Worte, die Jesus spricht. Die Volksmenge spaltet sich, die zweite Hälfte sagt dann, dieser ist der Christus. Und da haben wir die Menge, die es richtig verstanden hat, nicht? Die erkannt haben, das kann nicht ein Prophet sein. Der tut doch viel mehr. Und was der redet, hat noch nie ein Prophet geredet. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das hat noch nie ein Jesaja, ein Jeremia, ein Elia, das konnte niemand sagen. Kommt zu mir und trinke. Und nicht nur das. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Zu den Pharisäern sagt Jesus einmal: Ihr Heuchler, ihr habt so viele Rituale. Sie haben das Äußere des Bechers gereinigt bis zum Gehtnichtmehr, damit es nach außen schön aussieht. Er sagt: Du Heuchler, mach das Innere vom Becher sauber, dann wird das automatisch außen auch sauber. Und das ist ein Bild für uns. Gleichzeitig ist es auch der Becher, der bei David überfließt. Warum fließt er über? Das kommt uns wie Verschwendung vor, nicht? Der fließt über, damit man nach außen sieht, was drin ist. Der Herr sagt: Wes des Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das muss raus, was da drin ist. Der Prophet Jeremia, der sagte: Ich möchte schweigen. Das bringt doch alles nichts. Ich kann nicht mehr reden. Auf mich hört keiner. Aber dann fügt er einen Satz hinterher und sagt: Aber wenn ich schweige, dann brennt es in meinem Herzen. Ich kann nicht schweigen. Seht ihr, so sollte das bei uns auch sein. Wenn wir das Gefühl haben, wir reden gegen eine Wand, weil keiner hört. Wir sollten unbedingt weiterreden. Es muss brennen in uns, damit wir sehen, dass der Herr der Christus ist. Und jetzt kommt die dritte Gruppe, die sagt: Der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Oder? Das hatten die Pharisäer sie gelehrt. Kein Prophet kommt aus Galiläa. War auch falsch, nicht? Jona kam aus Galiläa. Aber sie sagten vor allen Dingen, dass der Christus aus Bethlehem, der Stadt Davids, kommen sollte. Nun, für uns alle nichts Neues, nicht? Wenn man die Weihnachtsgeschichte denkt, dann kennen das sogar die Ungläubigen. Sie hätten bloß einmal den Herrn fragen müssen. Er kam aus Nazareth, er war der Zimmermann aus Nazareth. Was fällt dem ein zu lehren? Sie sagen einmal zu ihm: Wer hat dir das Recht gegeben, hier zu lehren, nicht? Du als Zimmermann, das steckt da quasi hinter dieser Satz, nicht? Hätten sie ihn einmal gefragt: Sag mal, Rabbi, wo bist du eigentlich geboren? Dann hätte er ihnen sicherlich bereitwillig erklärt: In Bethlehem, nicht? Auf dem Weg zur Volkszählung, auch wenn ich aus Nazareth stamme. Er hätte ihnen auch sicherlich gerne erklärt, dass in den Propheten gesagt ist: Ich werde meinen Sohn aus Ägypten rufen. Warum kam er aus Ägypten? Weil er durch den Kindermord nach Ägypten fliehen musste. Also all die prophetischen Dinge haben sich erfüllt. Aber die Pharisäer waren nur mit sich selber beschäftigt und waren nicht imstande, das zu verstehen. Dann haben wir die Fehleinschätzung der Pharisäer. Die Diener sind verführt worden, sagen sie. Seid auch ihr verführt? Aber zunächst mal zu den Dienern. Stellt euch mal vor, ihr kommt mit einem Auftrag. So, jetzt nehmt ihr mal fest da, der nervt uns. Wir wissen, dass der nicht von Gott ist. Sie hatten ihm sogar einige Kapitel vorher, besonders im Matthäusevangelium, gesagt: Du bist der Teufel selber. Du treibst die Dämonen aus durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Das war eine so schlimme Sünde, dass Jesus sagt, sie wird nicht vergeben werden, nicht? Weil er diese Bosheit ihres Herzens kannte. Diese Sünde ist heute gar nicht mehr möglich, nicht? Manche Christen kriegen damit Probleme. Diese Sünde geht gar nicht mehr, weil der Herr nicht in dieser Form mehr vor uns steht, als vollkommener Mensch und vollkommener Gott in einer Person. Aber dies zu ihm zu sagen, das war so schwerwiegend, dass der Herr Jesus dieses Urteil spricht, nicht? Sie wollten ihn nicht. Sie haben ihn abgelehnt. Und jetzt sagen sie: Bringt uns ihn her. Wir wollen keinen Aufruhr, wir schicken unsere Diener. Nehmt ihn einfach so an der Hand, links und rechts, und dann schleppt ihn hier zu uns, dass wir ihn aus dem Verkehr ziehen. Und jetzt kommen diese Diener an mit leeren Händen. Und die Pharisäer fragen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Vers 45, 46. Warum? Und jetzt kommt diese unfassbare Antwort: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Was hat diese Diener so beeindruckt? Wir können das nicht mit letzter Gewissheit sagen. Sie werden in Vers 32 ausgeschickt, aber wir wissen eins, dass in Vers 37 der Herr diesen Ausruf macht. Er rief: Wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Vielleicht waren es noch mehr Dinge, die der Herr gesagt hat. Auf jeden Fall waren diese Diener tief beeindruckt und sagten: Den könnten wir nicht festnehmen. Das ist gar nicht möglich, weil noch nie hat jemand so geredet. Ich habe Buddha gerade schon zitiert, nicht? Wie reden die Menschen heute? Carpe diem, ein häufiger Rat von Atheisten. Nutze den Tag. Ich sage dann immer, ja, aber was nützt es dir, den Tag zu nutzen? War dann sicher ein schöner Tag. Aber dein Leben endet doch irgendwann. Und was spielt es für eine Rolle, ob du 40 wirst oder 80? Das Leben ist irgendwann zu Ende. Und dann? Fragst du gar nicht, was dann kommt? Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Wenn euch das nächste Mal jemand fragt, warum bist du Christ? Warum glaubst du das? Warum rennst du diesem Christenvolk hinterher? Warum bist du so ein Frommer? Warum redest du von Jesus? Dann antworte doch einfach mal. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Es gibt keinen vergleichbaren Menschen, der gesagt hat, wer zu mir kommt, der komme. Was Roland gelesen hat aus Kapitel 6, auch ein Vers, der auch wichtig ist. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer konnte das denn bitte sagen? Nenn mir einen vergleichbaren Philosophen oder einen Religionsstifter, der diesen Trost gibt. Und ich bin gerne bereit, darüber nachzudenken, nicht mehr Christ zu sein. Das biete ich manchmal Leuten an, nicht? Und dann kommen irgendwelche oberflächlichen, klugen Sprüche. Und ich kann nur antworten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und wisst ihr, was auch schön ist? Am Ende von Kapitel 6, als Jesus diese harte Rede hatte, als die Jünger umdrehten auf dem Weg und ihn verlassen haben, und der Herr zu den Letzten, zu den Zwölfen spricht: Wollt ihr etwa auch weggehen? Wollt ihr das? Man hört da regelrecht diese Traurigkeit in der Stimme des Herrn, nicht? Wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann dieses unfassbare Zeugnis von Petrus, nicht, der ja auch für Angler eine wichtige Figur ist, weil er dieser Fischer ist, der zum Menschenfischer wurde, der sagt: Herr, zu wem? Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und dieses Zeugnis, das sollte auch unser Leben bestimmen. Die Rede ist kompromisslos, ja. Sie sagt uns genau, was richtig und was falsch ist. Und sie ist hart. Hast du die Ehe schon mal gebrochen? Nein, ist mir ja noch nicht passiert. Ich bin meiner Frau seit 35 Jahren treu, nicht? Ja. Und dann sagt der Herr: Wenn du in Gedanken einmal die Frau deines Nächsten angesehen hast, dann hast du die Ehe schon mit ihr gebrochen in deinem Herzen. Das sind kompromisslose Worte. Das hat kein anderer Religionsstifter gesagt. Und das kann auch wehtun, nicht? Wenn man dann merkt, ich bin vor Gott ein Ehebrecher. Welcher Mann, welche Frau kann das behaupten, noch nie woanders hingeguckt zu haben, nicht? Gesagt zu haben, das ist aber auch ein schöner Mann, das ist aber auch eine schöne Frau. Dann hast du die Ehe schon gebrochen in deinem Herzen. So kompromisslos ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das hat den Herrn auch so unbeliebt gemacht, nicht? Das wollten sie nicht hören, dass Gott so kompromisslos ist. Der Herr weist einmal darauf hin, genau genommen, es ist Johannes der Täufer, und sagt: Ich taufe euch mit Wasser, aber es wird jemand kommen, der euch mit Feuer tauft. In diesen Versen wird oft viel Falsches hineininterpretiert. Dann ist da von der Feuertaufe mit dem Heiligen Geist die Rede und all solchen Dingen, aber die Wahrheit ist, dass dort wieder diese Spaltung deutlich wird. Mit Feuer tauft Gott im Gericht. Hier unterscheidet Johannes ganz klar zwischen dem Wasser des Lebens und dem Gericht. Und auch das sind Dinge, die man verstehen muss, dass man diesen Jesus Christus nicht predigen kann ohne das Gericht. Paul Washer pflegt zu sagen, vor der guten Botschaft kommt die schlechte Botschaft. Ich habe oft Menschen, denen ich predige, und die sagen anschließend, ja, ist ja wunderbar, wenn Jesus mich so lieb hat, dann ist ja alles gut, oder? Du musst den Menschen sagen, dass sie verloren sind. Das ist der springende Punkt. Und wenn sie das verstanden haben, dann kannst du ihnen auch sagen, wovor sie gerettet werden müssen. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass diese Rede so einmalig und so trostvoll ist, dass die mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen ist. Dann wirst du merken, dass du einem Mann folgst, der nicht ein Mensch war, der gestorben ist und nie wieder auferstand, sondern dass du Gott nachfolgst. Seht ihr, heute in unserer Christenheit, da wird ja oft das Wohlstandsevangelium gepredigt, nicht? Ich habe früher auch überlegt, würde das vielleicht Sinn machen, Missionar zu sein, irgendwo weit weg, in Indien, in Afrika, wo kann man Missionsfelder finden, bis ich irgendwann merkte, wir haben mittlerweile hier in unserem Land ein Riesenmissionsfeld. Wir haben einen Atheismus, der noch nie so verbreitet war wie heute. Ich war vor einigen Wochen in Berlin und habe da evangelisiert. Da war das mit dem Coronavirus noch nicht im Gespräch, da war es proppevoll und ich muss sagen, ich war erschrocken, wie dort im Osten der Atheismus immer noch verwurzelt ist. Die Kinder haben es von ihren Eltern eingepflanzt bekommen. Und ich war überglücklich, als anschließend 2 oder 3 Atheisten zu mir kamen mit einer Bibel in der Hand. Wir haben oft noch so einen Büchertisch dann da stehen. Und dann sagten die, Matze, wir glauben nicht an deinen Gott, aber wir werden jetzt anfangen zu lesen, wir nehmen dich beim Wort, wir werden gucken, ob es stimmt, was du sagst. Und dann ist Gebet gefragt, nicht? Dass wir dafür beten, dass sie die richtigen Verse lesen und dass sie auch merken, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Auch ein häufiger Einwand von Atheisten. Aber es klappt doch gut ohne Gott, oder? In unserer Gemeinde, aus der ich stamme, in Ostfriesland, da gibt es einen Bruder, der stammt aus dem Osten, aus Anklam. Und sein Bruder wohnt da immer noch. Und er erzählte mir, als in der DDR, da war die noch ganz jung, dieser Staat, der Wahlspruch rausgegeben wurde, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Da haben die schlechteste Ernte des Landes eingefahren, die jemals eingefahren wurde. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich auch nicht reinreden. Und Gott wird uns immer am Ende zeigen, dass er der Gott ist, der Worte redet, die kein anderer redet. Euer Jubiläum hier in diesem Jahr, das zeigt, dass es sich lohnt, einem Gott zu vertrauen. Und ich sehe, 150 Jahre sind eine sehr lange Zeit, nicht? Das ist bewundernswert, dass Gott so lange seine Hand über so Christengemeinschaften hält, auch wenn es da sicherlich durch Höhen und Tiefen geht, nicht? Das ist überall so. Aber Gott hat seine Hand darauf. Und darf ich noch auf eine Sache hinweisen, die besonders deutlich wird in der Gerechtigkeit Gottes, dass Gott jemand ist, der kompromisslose Gerechtigkeit ausspricht. Und dass Gott jemand ist, der jeden Menschen vor diese Wahl stellt, ja oder nein. Und dass das Wohlstandsevangelium unserer Zeit, vertraue Jesus und du wirst reich und gesund sein, eine Lüge ist. Dieser Gott, der ist immer auf unserer Seite. Und dieser Gott, der übt Gericht und der begnadigt. Ich habe früher meinen Angelmais immer bei einer Mühle gekauft von einem der letzten Müller in Ostfriesland. Und Müller sind dafür bekannt, dass sie so ein bisschen rau sind. Früher waren die ähnlich wie die Schmiede, so die gefürchtetsten Menschen in den Dörfern, nicht? Nun, dieser Müller war ganz nett. Aber einmal kam ich dahin und wollte meinen Mais kaufen und ich habe in meinem Auto so einen Aufkleber, ich bin überzeugter Christ. Da packte er mich am Schlawittchen und sagte, was ist denn ein überzeugter Christ? Ich bin selten um Worte verlegen, aber da war ich doch einigermaßen baff. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und da sagte er, ein begnadigter Sünder. Ja, ein Glück. Ein Glück, ein Bruder. Später hat der Herr das so geführt, dass ich noch eine Predigt halten durfte auf der goldenen Hochzeit seines Bruders. So kann das manchmal entstehen, nicht? Aber da sehen wir sind nichts anderes als begnadigte Sünder. Aber vergesst niemals, dass Gott immer diese beiden Seiten hat. Die Seite unendlicher Liebe, aber die Seite absoluten Gerichts. Wenn man das vergisst und unterschlägt, dann wird sich die Menge nicht spalten und dann wird auch nichts passieren in eurem Leben. Und dann werden auch keine Menschen zum Glauben kommen, wenn man das nicht klar beim Namen nennt. Das ist unsere Aufgabe. Darf ich nochmal dieses schöne Bild zeichnen, habe ich gestern Abend auch schon gemacht. Das Wasser, von dem wir gelesen haben. Wer dürstet, der komme und trinke. Dieses Wasser des Lebens ist auch ein Bild des Gerichts, wusstet ihr das? Die Sintflut kam durch Wasser, nicht? Von oben, von unten. Die Quellen der Tiefe brachen auch auf. Wasser vernichteten die ganze Menschheit. Und wenn wir mal die prophetischen Aussagen über den Tod unseres Herrn am Kreuz ein bisschen untersuchen, dann werden wir auch feststellen, dass da viel vom Wasser die Rede ist. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Ich bin in tiefen Wassern versunken. Und all diese Dinge, ja, die zeigen, dass das Wasser ein Bild des Gerichtes sein kann. Gott ist lebendiges Wasser, aber dieses lebendige Wasser wird zum Gericht, wenn du nicht glaubst. Und das passierte auf Golgatha, nicht? Und was passiert jetzt, wenn Gott das Licht durch das Wasser des Gerichts fällt? Der Herr Jesus, Gott, stirbt als Mensch am Kreuz. Durch das Wasser scheint das Licht. Was passiert mit Licht im Wasser? Es wird gebrochen. Das, was mit dem Herrn auf Golgatha passierte. Und was passiert, wenn Licht gebrochen wird? Dann wird aus dem grellweißen Licht plötzlich gebrochenes Licht. Es wird ein Regenbogen draus. Das ist auch die Aussage von Noah, nicht? Die Wasser des Gerichtes am Kreuz von Golgatha projizieren uns an den Himmel kein Gericht mehr. Das ist die Botschaft, die Gottes Wort uns gibt. Und das ist die Botschaft, die die Menschen erreichen muss. Dass sie verstehen, er ist kein Kuschelgott. Du kannst nicht nach deinem Tod vor ihn treten und ihm irgendwelche Fragen stellen, wie man ihm welche Atheisten oftmals sagen, nicht? Die sagen, ja, dann wenn ich nicht vor Gott stehe, dann werde ich ihn erstmal fragen. Dann sage ich, vergiss es, er wird dir Fragen stellen. Und diesen kompromisslosen Gott, den müssen wir predigen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir diesen Jesus predigen, der Worte spricht, die kein Mensch vor ihm gesprochen hat. Amen.
Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du zu uns redest durch die Bibel, durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte dir danken, dass du Matze heute Morgen dazu gebraucht hast und dich bitten, dass du an unseren Herzen arbeitest. Du weißt, wo jeder von uns vor dir steht und kannst uns berühren in unseren Herzen. Kannst uns diese Erkenntnis geben und ich möchte dich da ja für jeden Einzelnen bitten. Ich möchte dir danken, dass du zu uns sprichst. Ich möchte dir danken, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist. Amen.